Der Donnerstagabend, hier ist der Medizintalk. Ich bin Christoph Grabner. Es ist eine Art Quantensprung für die Medizin gewesen, als vor mehreren Jahrzehnten die minimalinvasive Chirurgie erfunden worden ist. Mittlerweile handelt es sich um eine gängige Operationstechnik. Sie wird im Bereich der Bauchchirurgie zum Beispiel seit 1986 durchgeführt. Diese Technik wird auch als Schlüssellochchirurgie bezeichnet. Zu den Vorteilen der Technik zählen eine Verminderung der Wundschmerzen, kleine Narben und ein kürzerer Aufenthalt im Krankenhaus. Über die Vorteile, aber auch über die Nachteile sprechen wir heute. Und zwar mit dem Chefarzt der Allgemeinen Viszeral- und Thoraxchirurgie an der Kreisklinik Bad Reichenhall, Dr. Thomas Langwieler. Herr Dr. Langwieler, herzlich willkommen hier im Medizintalk.
Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
Wir haben gesagt, wir wollen heute mal ausführlich über das Thema minimalinvasive Chirurgie sprechen. Jetzt müssen wir vielleicht mal ganz zu Anfang mal erklären, um was handelt es sich dabei denn genau?
Also wir verstehen unter minimalinvasiver Chirurgie die Möglichkeit, in Körperhöhlen zu schauen mit der Kameratechnik und mit ganz kleinen, feinen Instrumenten. Das sind 5 mm Instrumente, 10 mm Instrumente oder sogar in der Kinderchirurgie 3 mm Instrumente. Das heißt, wir sind weg vom klassischen großen oder kleineren Schnitt im Sinne von mit dem Auge reinschauen, sondern mehr mit dem kleinen Auge, sprich der Kamera und dann dem Monitorsystem.
Wieso wird diese Art der Chirurgie auch Schlüssellochchirurgie genannt?
Ja, das kommt schon fast aus der Spionagezeit, kann man fast sagen. Also es ist so, dass man natürlich den Eindruck hat, man schaut durch ein Schlüsselloch in einen dahinterliegenden Raum, der an sich eben dunkel ist. Der Bauch oder der Brustkorb ist innen dunkel. Nun bringen wir mit der Kamera an der Spitze über Leuchtdioden Licht rein, Kaltlicht rein und damit können wir diesen Raum beleuchten. Und damit hat man den Effekt, dass man durch ein kleines Loch in einen großen Raum dahinter schauen kann.
Wenn man sich das so anhört, da hat man so das Gefühl, das ist noch eine relativ neuartige Art der Operationsmöglichkeiten. Ich kann mir vorstellen, in den 60er, 70er Jahren wird man das vermutlich noch nicht gemacht haben, oder?
Ja, der große Vorreiter sind die deutschen Chirurgen zum Teil gewesen. Also sowohl Herr Mühe, der damals schon 84 die erste Cholezystektomie, also Gallenblasenentfernung durchgeführt hat. Dann war es die große Schule um Kurt Semm in Kiel, ein Gynäkologe, der die erste Blinddarmentfernung auf diese Art und Weise, also mit dieser Technik operiert hat. Also das waren frühe Möglichkeiten. Und dann hat es sich rasant entwickelt, weil man gemerkt hat, man kommt in Räume, ohne große Schnitte zu machen, mit der gleichen Wirkung. Aber es hat lange gedauert, weil über Schulungsprogramme, Entwicklung der Technik, wir hatten früher ein normales Fernsehkamerasystem, wenn man so will. Heute sind wir bei HDTV, das ist Standard. Wir sind bei 3D. Wir haben jetzt gerade Kameras ausprobiert mit 4K. Also das heißt, wir sind in einer rasanten Entwicklung, was die optischen Geräte angeht, aber auch im Bereich Roboterchirurgie. Das kommt natürlich dazu. Auch das ist minimalinvasive Chirurgie und auch der immer feiner werdenden Instrumente.
Von wie viel Eingriffen im Jahr sprechen wir denn da hier an der Kreisklinik Bad Reichenhall?
Ja, ich bin ja noch nicht so lange hier. Wir haben gerade das Spektrum so ein wenig verändert. Das war unter meinem Vorgänger, war es schon so, dass minimal invasiv operiert wurde. Wir haben das Spektrum massiv erweitert. Also wir sagen, dass wir inzwischen so bei 70-75% unserer Eingriffe sind, die wir rein minimal invasiv machen und oder durchführen. Was dazu kommt, ist eben auch, dass wir die Tumorchirurgie eben mit reingenommen haben. Das ist nicht üblich. Also es gibt ungefähr 20% aller deutschen Chirurgen machen die oder führen laparoskopische, also minimal invasive Eingriffe in der Tumor mit Tumorchirurgie auch durch. Also sprich zum Beispiel Darmkrebs, klassisches Thema, was man wunderbar so operieren kann. Dafür braucht man aber die Expertise, das zu tun auch.
Sie haben jetzt schon die Tumorchirurgie angesprochen. In welchen Bereichen kommt diese Art der Chirurgie hier an der Kreisklinik in Bad Reichenhall zum Einsatz?
Also wir bewegen uns unterhalb des Zwerchfells, das heißt, wir fangen an der an der unteren Speiseröhre an, also lateinisch distale Speiseröhre fangen wir an, über den Magen, Leber, zum Beispiel Metastasenchirurgie. Das kann man gut auch mit der minimalinvasiven Technik machen. Teile der Bauchspeicheldrüse werden so entfernt und dann, was den gesamten Dünn- und Dickdarm betrifft, neben Nieren, auch die Nieren. Wir arbeiten zusammen mit den Gynäkologen, machen dort gemeinsame Eingriffe auch, was in der Tumorchirurgie möglich ist. Also im Prinzip ist alles heutzutage möglich, wenn man die entsprechende apparative Ausstattung hat. Das setzt es voraus.
Was sind denn die großen Vorteile, dieser Art operieren zu können?
Die großen Vorteile sind, dass Sie erstmal durch diese kleinen Schnitte operieren, die per se schon mal weniger Schmerzen bereiten. Was wir auch sehen, ist, dass wir natürlich durch diese großen Schnitte gerade bei Patienten, die ein bisschen korpulenter sind, die Gefahr der Narbenbrüche haben. Das haben wir bei der minimalinvasiven Chirurgie so nicht mehr, weil wir nur zwischen 5 und 10 Millimeter Inzisionen setzen. Aber wir haben natürlich auch irgendwo immer einen Bergeschnitt. Das heißt, wenn wir eine Tumoroperation machen, muss das Präparat ja auch irgendwann aus dem Bauch dann raus. Das geht dann in so speziellen Plastikbeuteln, würde man jetzt normal sagen, oder mit so speziellen Inzisionsfolien. Da haben wir dann einen etwas größeren Schnitt von 5, 6 Zentimetern. Aber der große Vorteil ist eben, den wir sehen, dass die Leute schneller auf die Beine kommen, dass die Darmtätigkeit früher einsetzt, dass sie, sagen wir mal, schneller in das normale Leben zurückkehren.
Das heißt natürlich auch, wie Sie schon gesagt haben, die Schmerzen sind ein großes Thema. Wenn man einen langen, einen großen Schnitt hat, sind die Schmerzen vermutlich deutlich größer als bei so einem kleinen Schnitt, oder?
Ja, das kommt darauf an, wie man schneidet. Früher, wir sind ja so erzogen worden in der Chirurgie, man machte den Schnitt in der Mittellinie, weil man nicht die Muskulatur durchtrennen wollte. Diese Schnitte heilen in aller Regel auch sehr gut, aber sie führen dann doch häufiger zu Narbenbrüchen. Und man muss sich vorstellen, wenn man einen Schnitt von oben nach unten macht, durchschneidet man natürlich viele Nerven. Schneide ich aber quer, was die moderne Chirurgie jetzt eigentlich macht, die moderne Chirurgie schneidet nur noch quer am Bauch, wenn es irgendwie geht, habe ich nicht mehr so viele Nerven durchtrennt. Dadurch haben die Leute per se weniger Schmerzen. Also auch da haben wir uns fortbewegt. Also nicht nur in der minimalinvasiven Chirurgie, sondern auch in der offenen Chirurgie. Und man muss ganz klar sagen, dass die Schmerztherapie im Sinne von Anästhesie, also so lokalen Möglichkeiten über spezielle Katheter und sowas, auch sich wesentlich verbessert hat in den letzten Jahren.
Ich kann mir vorstellen, zum Teil, wenn auch nur einen kleineren Bereich, wird auch das Thema Schönheit angehen, gerade Frauen am Bauchbereich. Ich kann mir vorstellen, da sind viele auch froh, wenn sie bloß kleine Schnitte haben, oder?
Ja, das ist in der Tat so. Die Gynäkologen haben es uns ja auch vorgemacht, dass sie die Schnitte dann sehr weit nach unten setzen und trotzdem wunderbare Operationen so durchführen können. Wir in der Bauchchirurgie sind manchmal ein bisschen eingeschränkt, versuchen aber durch das Einbringen von 3 bzw. 5 mm Arbeitshülsen die Schnitte wirklich klein zu halten. Die andere Möglichkeit, die Sie haben, das haben wir ja hier auch häufiger schon gemacht, ist nur durch den Nabel zu operieren. Da gibt es spezielle Vorrichtungen. Da haben Sie nur einen Schnitt im Nabel und operieren zum Beispiel die Gallenblase nur durch den Nabel. Dann sehen Sie von außen gar nichts mehr. Dann ist die Narbe perfekt im Nabel versteckt. Und gerade für junge Frauen, da sieht man dann gar nicht mehr. Also das heißt, wenn dann mal was später passieren sollte oder mal ein Ultraschall vom Bauch gemacht wird, dann fehlen etliche Organe und die sind dann alle über den Nabel entfernt worden zum Beispiel. Aber man sieht dann eben nicht sonst irgendwelche Narben.
Das hört sich jetzt zumindest schon mal sehr gut an. Sie haben vorhin die Heilzeit auch angesprochen. Wie ist da der Unterschied, wenn man sagt, konventionell operiert oder eben auch minimalinvasiv operiert? Von wie vielen Tagen Unterschied kann man da sprechen?
Die Wundheilung ist immer gleich. Das ist ja abhängig von Blutgerinnung, von Faktoren, die einsprießen, von neuen Zellen. Also man kann nicht sagen, ein großer Schnitt heilt wesentlich langsamer als ein kleinerer Schnitt. Er macht mehr Beschwerden, aber die Heilung ist genau gleich. Also ich kann auch an kleinen Schnitten, wenn es schlecht läuft, mal eine kleine Infektion habe oder auch mal, muss dann nochmal danach gucken, was da los ist. Aber prinzipiell ist es so, dass die Schnitte, also die Wunden selber, heilen nicht schneller, nur weil man minimal invasiv operiert. Das tut es nicht. Die Wundheilung ist vorgegeben. Ja.
Ich habe gelesen bei der Vorbereitung auf diese Sendung, ich weiß auch nicht, ob das stimmt, und zwar, dass auch vermutet wird, dass das Immunsystem positiv beeinflusst wird im Vergleich zum klassischen Eingriff. Kann man das bestätigen?
Ja, das kann man bestätigen. Das hat man untersucht, weil Sie müssen sich vorstellen, wir machen eine Darmoperation durch einen normalen Schnitt, dann sind die Hände des Chirurgen im Bauch, die Hände des Assistenten sind ebenfalls im Bauch über verschiedene Möglichkeiten. Man versucht zwar so möglichst wenig, sagen wir mal, zu manipulieren am Darm, aber das geht gar nicht anders. Bei der minimalinvasiven Chirurgie ist es so, dass wir mit dem Schwerpunkt des Körpers auch arbeiten. Das heißt, der Patient liegt da nicht unbedingt nur ganz gerade auf dem Rücken, sondern der liegt in Kopftieflage, damit der Dünndarm sich nach oben verlagert, damit wir im Becken, am Enddarm zum Beispiel, Rektum, operieren können. Durch diese kleinen, feinen Instrumente ist es dabei möglich, dass wir wenig Irritationen setzen rundherum. Und dadurch ist die Immunantwort eine andere, als wenn wir offen operieren.
Sprechen wir mal über die Nachteile der minimalinvasiven Chirurgie. Gibt es überhaupt welche?
Früher hat man immer gesagt, es fehlt der berühmte tastende Finger. Dass wenn man nicht so richtig wusste, bis wohin geht der Tumor, da fehlt dann der tastende Finger. Hätte man ganz gerne mal die Hand im Situs, um mal zu fühlen, ist das gut, ist das nicht gut? Oder wenn man auf der Suche ist nach, sagen wir mal, bei einem etwas dickeren Patienten, sagen wir mal, nach bestimmten Lymphknoten, die man in der Bildgebung gesehen hat, findet man das, findet man das nicht? Inzwischen ist die Bildgebung in der Lokalisation aber so gut geworden und die Kameratechnik, die wir einsetzen, ist so gut geworden, dass wir damit gar keine Probleme mehr haben. Bestimmte Größen von Tumoren kann man laparoskopisch manchmal nicht handeln. Und dann muss man dem Patienten auch sagen, wir versuchen das, aber wenn das nicht geht, dann, wenn Sie aus der Narkose aufwachen, haben Sie einen Schnitt am Bauch. Und das muss man ja auch ganz klar, das ist eine Kosten-Nutzen-Abwägung, dass man sagt, immer für den Patienten und dann gerade, wenn es um Tumoroperationen geht, keine Kompromisse eingehen. Also das ist immer das, was man uns ja vorgeworfen hat, die fortgeschritten minimal invasiv operieren. Ihr seid nicht radikal genug in den Tumoroperationen. Und das konnte durch viele, viele Studien bewiesen werden, international an Lymphknotenausbeute, an Überleben, immer in diesen 5-Jahres-Relationen, dass in manchen Stadien sogar die minimalinvasive Chirurgie wesentlich besser ist im Gesamtüberleben als in der offenen Chirurgie. Also das ist dann nicht mehr so. Aber der Nachteil war früher, wie gesagt, immer der tastende Finger, aber das konnten wir einigermaßen ausräumen. Ja.
Nichtsdestotrotz ist es ja so, kann ich mir vorstellen, bei einer Kameraperspektive haben wir irgendwo ja vielleicht auch ein eingeschränktes Blickfeld. Wie ist das zu beurteilen?
Die Kamera ist ja frei beweglich. Also wir arbeiten mit Kameras, die eine 30 Grad Schräge haben. Das heißt, wir können damit auch um die Ecke schauen, wenn man so will. Wir arbeiten mit Kameras, die zum Beispiel jetzt, nur um einen Hersteller zu nennen, zum Beispiel von Olympus, den man vorne, der beweglich ist. Also wir reden von semi-flexiblen Kameras. Es gibt aber auch eine Kamera zum Beispiel von der Firma Storz, die so sich abwinkeln lässt, dass man auch nach unten schauen kann, obwohl die Kamera eigentlich das Gehäuse geradeaus steht. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die Industrie uns an die Hand gibt, damit wir eben nicht sozusagen ein Leck haben in der Sicht. Ja, und wir bewegen uns ja runter weg von 10 mm auf 5 mm Kameras. Das heißt, wir sind ja noch feiner geworden. Und damit sieht man eben auch in der Auflösung. Wenn Sie eine HD-Kamera haben mit 5 mm, das ist besser als das, was wir zu Hause sehen oder in irgendwelchen großen Elektronikmärkten.
Das kann ich mir vorstellen. Natürlich, wenn bei der Medizin gespart werden würde, dann wäre das, glaube ich, an der falschen Stelle gespart. Stichwort Risiko. Gibt es Studien oder gibt es Erhebungen, wo man sagen kann, das Risiko ist bei einer minimalinvasiven Chirurgie geringer oder auch höher als bei einem konventionellen Eingriff?
Naja, im Sinne von Komplikationen, gut, wir sind erzogen worden wir kommen von der offenen Chirurgie und haben uns dahin gearbeitet in die minimalinvasive Chirurgie, zumindest bei meiner Ausbildung war noch so. Aber es ist so, dass ich glaube, es gibt keinen richtigen Nachteil. Wenn man das häufig macht, also als Profi betreibt, dann haben sie keinen Nachteil. Ich glaube, der Nachteil ist immer dann oder entsteht immer dann, wenn sich Leute was zutrauen, was sie vielleicht nicht besonders beherrschen, wo sie sozusagen einen Schritt zu weit gehen und wenn sie nicht rechtzeitig die Konsequenz ziehen und sie haben ein Problem und versuchen, das auf Biegen und Brechen dann in der Technik weiterzuführen, statt zu sagen, nee, jetzt sind wir an der Grenze, es blutet etwas mehr, als uns lieb ist, wir haben nicht so eine gute Übersicht und da muss man einfach sagen, entweder müssen wir jetzt hier was ändern oder aber wir sagen, nein, wir hören auf dann mit dieser Technik und operieren offen dann weiter. Dieses Berühmte, was man immer in Fachkreisen sagt, ja, da musste umgestiegen werden, so bezeichnet man das, also von der minimalinvasiven auf die offenen Chirurgie, wurde früher mal als Komplikation gesehen. Das ist aber keine Komplikation. Es geht ja um die Sicherheit des Patienten dabei. Ja, und deshalb kann man nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere. Man muss wissen, wo sind die Grenzen und die muss man respektieren.
Ich habe auch gelesen, und das haben wir gerade beim Thema eben auch, dass es früher eigentlich gang und gäbe war, dass man Geräte bereitgehalten hat, um sofort umsteigen zu können. Das ist jetzt auch noch der Fall. Also man kann auf alle Eventualitäten reagieren, sollte es mal nicht so laufen, wie man sich das vorgestellt hat.
Ja, muss man auch. Je nachdem, was man operiert. Also wenn wir gerade in der Thoraxchirurgie sind, da sind wir an den großen Gefäßen im Thorax. Also es ist immer so, dass dann die OP-Schwestern reden vom sogenannten Unterbau. Das heißt, die Siebe stehen schon im OP-Saal bereit, damit man jederzeit sofort, wenn man, sagen wir mal, eine größere Blutung hat, sofort umsteigen kann. Gar immer um das Risiko, dass der Patient einen Schaden nimmt, möglichst gering oder das dann gleich null zu halten. Ja.
Jetzt ist es ja so, früher war es ja so eigentlich gang und gäbe, dass man als Patient zum Teil mehrere Wochen im Krankenhaus bleiben hat müssen, wenn man klassisch operiert worden ist. Wie hat sich das Ganze jetzt entwickelt durch diese neue Operationsmethoden?
Naja, wir sind schon deutlich schneller geworden. Das merken auch die Patienten. Also wenn man überlegt, als ich noch junger Student war, da war ein Patient mit der Gallenblasenentfernung, der lag 7 Tage bei Tee und Zwieback und bekam dann langsam was zu essen. Heute sind die nach 24 Stunden oder 48 Stunden wieder draußen. Das ist natürlich, jetzt muss man schauen, ob man damit auch, da kommen wir zum Thema Kosten eben auch, ist es sinnvoll, einen Patienten nach 48 Stunden nach Hause zu entlassen, weil dann kommt das mit dem Abrechnungssystem, DRG, das, was wir in Deutschland hier eingeführt haben vor vielen Jahren. Aber prinzipiell kann man schon sagen, man hat das Gefühl, dass die Leute schneller aus dem Krankenhaus entlassen werden. Wir haben schon einen höheren Turnover, das sagen auch die Schwestern, dass wo früher eben 10 Patienten waren, sind heute 20 Patienten im gleichen Zeitraum.
Die Deutschen werden immer älter. Früher war es ja oft auch so, dass gerade ältere Patienten nicht operiert haben werden können, weil vielleicht das Risiko auch zu groß war, weil die Belastung zu groß gewesen wäre. Wie hat sich das jetzt geändert?
Wir machen natürlich auch wenden diese Technik auch gerade bei den alten Patienten an, was denen zugutekommt, weil eben auch da die Rekonvaleszenz eine große Rolle spielt. Aber man muss mal ganz klar sagen, das ist nichts, was wir uns auf die chirurgische Fahne schreiben können, sondern da sind halt die Kollegen aus der Anästhesie eben extrem gefordert, wo sich die Methoden einfach wesentlich verbessert haben. Man weiß eben einfach viel mehr durch diesen langsamen, fortschreitenden Generationswechsel. Viele Anästhesisten hatten früher wenig Erfahrung mit alten Patienten. Das hat sich komplett gewandelt, eben weil wir halt unglaublich viele alte Patienten jetzt in den deutschen Kliniken haben, hat sich die Anästhesie dahin auch weiterentwickelt.
Das ist ja genau das, was auch auf der Homepage der Kliniken Südostbayern AG immer wieder propagiert wird, dieser abteilungsübergreifende Zusammenhalt oder diese abteilungsübergreifende Zusammenarbeit. Also das ist auch im Bereich der minimalinvasiven Chirurgie sehr wichtig, oder?
Ja, unser wichtigster Partner ist dabei die Gastroenterologie. Wir machen ja auch viele Rendezvous-Operationen. Das heißt zum Beispiel, der Gastroenterologe ist mit seinem flexiblen Koloskop im Dickdarm und zeigt uns die Stelle, wo jetzt eben zum Beispiel ein Tumor sitzt, den wir von außen nicht sehen können, den wir vorher nicht so lokalisiert haben, oder wir haben einen Polypen, den wir von außen nicht sehen können, und dann machen wir die Operation sozusagen von der Bauchhöhle und von innen gemeinsam. Also das ist der stärkste Partner. Der andere große Partner ist natürlich die Anästhesie und Schmerzmedizin, die unsere Patienten dann postoperativ dann optimal betreut und einstellt, damit die eben möglichst guten Durchlauf haben. Ja, also damit keine Komplikationen. Die meisten Komplikationen entstehen immer dann, wenn Patienten länger liegen. Dann kommt es eben zur Ausbildung von Lungenerkrankungen, also eine Pneumonie, eine Lungenentzündung. Und das wollen wir natürlich alles nicht.
Dankeschön erstmal. Mein Gast im Medizintalk ist heute Dr. Thomas Langwieler. Er ist der Chefarzt der Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie an der Kreisklinik Bad Reichenhall. Unser Thema ist die minimalinvasive Chirurgie. In der kommenden halben Stunde sprechen wir unter anderem darüber, welche Fortschritte in den nächsten Jahren bei dieser Operationsmethode noch zu erwarten sind. Außerdem geht es um die Frage, ob Patienten für die minimalinvasive Chirurgie auch mal nicht in Frage kommen können. Einen schönen Abend an diesem Donnerstag. Ich bin Christoph Grabner. Heute blicken wir im Medizintalk durch ein Schlüsselloch. Es geht um die sogenannte Schlüssellochchirurgie. So wird eine Behandlungsmethode bezeichnet, bei der möglichst wenig Haut verletzt wird. Dabei führt der Chirurg ein röhrenförmiges Instrument in den Körper ein. Es ist mit einem Kamerasystem ausgestattet und erlaubt es dem Arzt, über einen Monitor das Körperinnere des Patienten zu betrachten. Der sanfte Eingriff macht es möglich, dass die Patienten das Krankenhaus früher verlassen können oder dass sie eine Operation gleich ambulant durchführen können. Mein Gast ist heute der Chefarzt der Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie an der Kreisklinik Bad Reichenhall, Dr. Thomas Langwieler. Herr Dr. Langwieler, nach welchen Kriterien entscheiden Sie denn, ob Sie konservativ oder minimalinvasiv operieren?
Das ist eine Frage, wie man erzogen wurde und wie man selber seinen Schwerpunkt legt. Also ich bin also eher so gepolt, dass ich den Patienten das immer anbiete, wenn es irgendwie möglich ist, dass wir in der Technik operieren. Es hat sich auch ein bisschen gewandelt. Die Patienten kommen oft in die Sprechstunde, sagen eben, was los ist, warum sie hergeschickt worden sind, und kommen dann auch gleich und sagen, ich habe mich im Internet belesen und in den und den Kliniken hier im, sagen wir mal, Raum München oder Bayern wird es so und so gemacht. Wie operieren Sie das und warum machen Sie das nicht so, wie die anderen das machen? Warum machen Sie das anders? Mit den Fragen muss man sich heute auseinandersetzen. Wir haben aufgeklärtere Patienten, aber oft leider auch so mit medizinischem Halbwissen, und dann kommen so oft so Sprüche aus Patientenforen, was ich sehr gefährlich finde, weil es ist ja immer ein individueller Verlauf und ich kann ja schlecht irgendwas kopieren, nur weil ich eine ähnliche Erfahrung gemacht habe vielleicht. Also wir sind durchaus bereit, die Operation so durchzuführen, aber manchmal geht es eben nicht. Also bestimmte Sachen gehen dann nicht. Wenn zum Beispiel ein Patient mir sagt, er ist 5-6 Mal am Bauch voroperiert, dann sage ich, okay, wir gucken mit der Kamera rein, ob es machbar ist. Aber wenn es nicht machbar ist, aufgrund zum Beispiel von Verwachsungen, dann wird halt gleich offen operiert. Ja, oder wir gucken zumindest, wie gesagt, mit der Kamera rein und dann switchen wir und sagen, okay, da müssen wir halt offen weiter operieren. Aber manchmal ist es eben auch möglich, trotz der Voroperation, dass man gut an den Befund rankommt, was man machen möchte, und dann haben wir gar keine Probleme mit Voroperationen.
Also generell kann man durchaus sagen, wenn die Patienten zu Ihnen kommen, dass die von dieser minimalinvasiven Chirurgie begeisterter sind als vor einem klassischen Eingriff, könnte ich mir vorstellen.
Ja, das ist natürlich so, weil auch so allgemein natürlich gilt, wenn du mit der Schlüssellochtechnik operiert wirst, hast du weniger Schmerzen und du fühlst dich eben wesentlich besser. Trotzdem darf man nicht vergessen, auch gerade in der Tumorchirurgie, in der Dickdarmtumorchirurgie, es ist und bleibt eine große Tumoroperation, auch wenn der Patient von außen nur 5 kleine Löcher sieht oder 4 kleine Löcher sieht. Es ist, das Ausmaß der Operation innerlich ist gleich. Und deshalb kann man nicht unbedingt sagen, naja, die einen tun sich ganz schwer, weil sie offen operiert worden sind, und die anderen tun sich nicht so schwer, weil sie nur mit der feineren Technik operiert worden sind. Innerlich ist es gleich, und das musst du dem Patienten auch sagen. Ja, dass eben das Ausmaß der Operation ist gleich innerlich. Und deshalb tun sich manche Patienten auch postoperativ schwer und sagen dann, ja, aber ich bin doch so operiert worden und trotzdem fühle ich mich matt und komme nicht so richtig aus dem Bett und bin schlapp. Ja klar, weil natürlich das Ausmaß innerlich genauso groß ist wie bei der offenen Operation.
Sie haben vorhin schon einen Ausschlussgrund auch genannt. Wenn jemand jetzt schon mehrmals voroperiert worden ist, kann es Probleme geben, dass eben diese Art der Operation nicht möglich ist. Generell, was sind denn so die Gründe, warum man vielleicht so eine Operation nicht machen könnte?
Ja, das sind dann die Verwachsungen, dass sie an den Befund nicht rankommen, an den sie wollen. Zum Beispiel, wenn jetzt, sagen wir mal, der Patient eine ganz schwer entzündete Gallenblase hat und der ist im Bereich des Oberbauches mal operiert worden, weil er zum Beispiel einen Magendurchbruch gehabt hat, also so einen Magengeschwürsdurchbruch. Und der ist früher operiert worden mit großen Schnitten und der hat fürchterlich viele Verwachsungen. Dann kommen sie manchmal mit der Kameratechnik nicht hier oben hin. Wie gesagt, wir versuchen es, manchmal hat man Glück. Und manchmal ist es aber auch so verwachsen, dann gefährden sie den Patienten nur, wenn sie dann versuchen, irgendwie dahin zu kommen. Dann macht das eben keinen Sinn. Und dann bespricht man das vorher mit dem Patienten, dass man sagt, wir schauen, ob es geht. Und wenn es nicht geht, dann machen wir halt in der konventionellen Technik. Also der Hauptgrund sind Voroperationen.
Spielt auch die Operationszeit eine Rolle, wenn man sagt, okay, die OP dauert jetzt 5, 6, 7 Stunden. 5, 6, 7 Stunden vor dem Bildschirm zu stehen, stelle ich mir sehr anstrengend vor.
Ja, da wird viel dran geforscht, an der sogenannten Ergometrie, eben auch wie man steht. Auch da ist natürlich immer so, dass man sich selber kontrollieren muss. Und wir haben natürlich schon oft Fehlhaltungen. Und das lebt und das ganze System von einem gut eingespielten Team. Es ist nichts schlimmer, als wenn Sie mit, sagen wir mal, jemandem operieren, der nicht so erfahren an der Kamera ist und der braucht ja die Kamera nur 15 Grad zu kippen, immer nach rechts, dann haben Sie den Kopf immer 15 Grad nach rechts gekippt, und wenn Sie nach 6 Stunden oder nach 5 Stunden fertig sind, dann gucken Sie auch immer nur nach rechts, weil der Kopf dann praktisch wie eingefroren ist. Also das ist schon mühsam, und deshalb macht es Sinn, bestimmte Operationen immer mit dem gleichen Team zu machen, weil man aufeinander eingespielt ist, weil man wie beim offenen Operieren, man weiß ganz genau so, jetzt will er in die Richtung präparieren, jetzt will er da in diese Richtung präparieren, aber man muss auch mal ganz klar sagen, dass durch diese tolle Kameratechnik, die zur Verfügung steht, wir das gar nicht mehr so haben wie früher, dass auch die Augen so angestrengt sind. Man hat Versuche gemacht, alte Kamerasysteme gegen neue Kamerasysteme, hat hinterher so Konzentrationstests mit Studenten gemacht. Und die Studenten, die zum Beispiel mit 5 Stunden mit einer HD oder HD-Optik oder Kamera operiert haben, waren hinterher viel leistungsfähiger als mit einem normalen Kamerabildschirm.
Sprechen wir mal über die Operation an sich. Wie muss man sich das genau vorstellen? Wie läuft so etwas ab?
Ja, wir arbeiten mit physikalischen Methoden eben auch, mit Lagerung des Patienten. Das heißt, das A und O beginnt schon damit, dass der Patient optimal gelagert ist. Dass man sich vorher natürlich vorbereitet auf die Operation. Man schaut sich die CT-Bilder an, man bespricht sich mit Kollegen, wie wollen wir da rangehen, von welcher Seite, so je nachdem, was für einen Befund man operieren möchte. Dann wird gelagert und dann wird genau geguckt, so wie positionieren wir die Monitore. Wir arbeiten meistens mit 2 Monitoren, das heißt, die Blicke des Kameramanns und des Operateurs überkreuzen sich über den Patienten, damit man möglichst ergometrisch steht und damit man eben nicht so eine Schiefhaltung hat. Und dann beginnen wir mit einem kleinen Schnitt und blasen dann erstmal CO2 in die Bauchhöhle.
Für was ist das gut? CO2 in die Bauchhöhle hört sich erstmal richtig spektakulär an.
Es ist wenig spektakulär, es ist ja einfach nur ein Gas, was ubiquitär vorhanden ist, also was man überall finden kann. Damit heben wir die Bauchdecke an, damit die Organe Platz haben und damit wir überhaupt Platz haben zu schauen. Sonst können sie nicht schauen. Wenn wir kein Gas in den Bauch hineinblasen, dann stecken wir mit der Kamera zwischen den Dünndarmschlingen zum Beispiel fest und kriegen keine Übersicht. Das heißt, wir blasen den Bauch mit Gas auf. Und dann führen wir die Kamera rein und dann wird erstmal ein allgemeiner Überblick. Dann schauen wir über alle Organe. Wir schauen über die Leber, über den Magen, gerade bei Tumoroperationen. Schauen schon, ob wir beim Aufblick zum Beispiel Metastasen sehen. Ja, wir haben ja ein 20-fach vergrößertes Bild, das heißt, wir sehen es super scharf und dann auch 20-fach vergrößert. Wenn Sie zum Beispiel das Rote eines Streichholzkopfes haben, das mal 20 nehmen, nur damit Sie mal eine Dimension haben, so sehen wir das. Ja, das heißt also auch dort, wenn an der Leber zum Beispiel irgendwas sein sollte, das fällt uns dann auch gleich auf. Wir haben verschiedene Filter, die wir noch dazwischen stellen können, um noch sensitiver zu schauen. Und dann bringen wir eben so, wie wir operieren wollen, das, was wir vorhaben, gezielt unsere Instrumente ein. Und erst dann geht es los. Und das beginnt, die Operationen, Tumoroperationen beginnen immer, dass wir komplett den Bauchraum einmal durchschauen, ob an irgendeiner Stelle metastasenverdächtige Strukturen sind oder nicht. Und dann wird zum Beispiel auch ein Schnellschnitt gemacht. Denn wir wissen, dass bei bestimmten Operationen der Patient kein Benefit davon hat, wenn wir dann weiter operieren würden. Dann würden wir aufhören und würden den Patienten dann erstmal wieder in der Tumorkonferenz besprechen. Dann werden die Operationen durchgeführt, dann wird irgendwo ein kleiner Schnitt gemacht, dann wird das, was wir entfernen wollen, aus dem Bauch entfernt. Das wird zugenäht, manchmal gibt es die Drainage, manchmal keine und dann geht der Patient dann nach der Narkoseausleitung in den Aufwachraum und dann zurück auf seine Station.
Ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, wenn Sie sagen, eine 20-fache Vergrößerung und dann, man kennt es ja, jeder Mensch zittert irgendwo vielleicht auch ein bisschen, da muss man ja unglaublich ruhige Hand haben, oder?
Ja, es macht durchaus Sinn, eine ruhige Hand zu haben. Das liegt aber ja weniger am Operateur, sondern eben am Kameramann. Nun ist dieses Kamerasystem, wir arbeiten auch mit Haltesystemen. Das Haltesystem hat den Nachteil, dass wenn Sie dem Haltesystem sagen, geh mal ein paar Zentimeter zurück, das tut es natürlich nicht. Ja, es gibt so Automaten oder Computer, die das tun, aber das hat sich nicht so bewährt im Einsatz, sondern man muss dann etwas flexibler bleiben. Aber das ist das, was ich vorhin sagte. Es steht und fällt mit einem gut eingespielten Team und die Kamera steht schon ruhig. Das ist ja nicht so, als würde man aus der Freihand, Sie dürfen nicht vergessen, das ist eine 40 Zentimeter lange Kamera, die durch eine Hülse in den Bauch geschoben wird und alleine in der Hülse hat sie eine gewisse Führung. Also das Bild steht, das ist ganz ruhig, also es wackelt nicht.
Also da sind dann auch immer die gleichen Protagonisten dabei, dass man immer ein eingespieltes Team hat, wie Sie gesagt haben, dass man sich auch auf den Nebenmann wirklich zu 100% verlassen kann.
Ja, so ist es eigentlich geplant, gerade bei den größeren Tumoroperationen. Wenn wir jetzt kleinere Operationen haben und wir haben unsere Assistenten, also sprich, die haben dann ihre Facharztprüfung gemacht, sie sind ausgebildete Chirurgen und die werden in dieser Technik eingeführt, dann sind die auch am Anfang immer nur an der Kamera. Das heißt, die operieren gar nicht aktiv mit, sondern sie haben nur die Kamera in der Hand, um zu schauen, so, wie handle ich die Kamera, bevor die überhaupt anfangen, minimal invasiv zu operieren? Also es gibt dann, wir haben auch sogenannte Blackboxen hier in der Klinik, das heißt, wir können an Computermodellen simulieren, diese Technik und so, dass die erstmal überhaupt lernen, so wie funktionieren diese Instrumente, wie liegen die in der Hand, das muss man ja beüben. Ja, das ist ja Handwerk, wenn man so will. Kein Mensch kann sich an eine Schleifmaschine stellen und ein Messer schleifen, wenn er die Schleifmaschine nicht kennt. Das ist nichts anderes. Ja, also man muss es beüben, nach Möglichkeit regelmäßig, mit hoher Frequenz und dann, denke ich, wird man auch gut da drin.
Da sprechen Sie schon gleich ein sehr wichtiges Thema an, das Thema Ausbildung. Gerade von jungen Medizinern, ich kann mir vorstellen, das ist enorm wichtig. Also da wird vermutlich hier, nicht nur hier, aber wahrscheinlich auch im Studium, sehr viel gemacht, um die Mediziner darauf vorzubereiten, oder?
Ja, im Studium, das sehen wir zwar, das liegt aber an den Leuten selber. Wenn die in die Chirurgie gehen wollen, dann bieten wir natürlich auch immer an, sie sollen zu uns in die Klinik kommen, können Kurse bei uns machen, sollen auch mit in die OP kommen. Und ich operiere ausgesprochen gerne mit Studenten, weil gerade wenn die motiviert sind, gerade wenn sie nur die Kamera dann, in Anführungsstrichen, nur die Kamera führen, aber das machen die oft dann so gut, weil die auch so selber so begeistert sind. Und da muss man mal eine Lanze brechen für diese ganzen Videospiele. Die Generation von Studenten, die jetzt zu uns in die Klinik kommt und die sehr viel Erfahrung hat mit diesen ganzen, sagen wir mal, ganz böse formuliert, Ballerspielen oder überhaupt mit diesen Videospielen, was es da gibt, ob es nun FIFA ist oder ob es irgendwelche Autorennen sind, man merkt, dass die eine viel höhere Affinität haben, damit klarzukommen, die Hände zu bewegen, aber nicht nach unten dabei zu schauen, sondern geradeaus hoch auf den Monitor zu schauen. Also diese weg von dieser, auf die Hände schauen, was tue ich eigentlich, sondern mehr auf den Monitor schauen und die Hände unter Kontrolle zu haben und auch mit mehreren Funktionen zu bedienen. Also das hilft.
Also bei Ihnen merkt man richtig die Begeisterung für diese Art der Chirurgie. Was ist denn generell schwieriger für einen Arzt, die klassische Methode oder die minimalinvasive Chirurgie?
Sie haben bei beiden Methoden ihre Lernkurve. Und wenn Sie einigermaßen manuell geschickt sind, ist das für Sie kein Unterschied. Es gibt natürlich Kollegen, die haben sich mit der minimalinvasiven Chirurgie nie so anfreunden können, sind aber dafür Top-Chirurgen in der offenen Chirurgie. Und das ist, glaube ich, eine Interessensfrage und ob man Lust dazu hat, eben dort Zeit zu investieren, um da den gleichen professionellen Grad zu erreichen wie in der offenen Chirurgie. Also man kann nicht sagen, das eine ist schlechter als das andere. Es gibt Chirurgen, die arbeiten nach wie vor alles klassisch offen und haben super Ergebnisse. Und es gibt welche, die machen ganz viel minimal invasiv und haben auch super Ergebnisse. Aber ich glaube, das ist, der Weg liegt dazwischen.
Also Stichwort Erfahrung ist da wahrscheinlich das A und O, oder?
Ja, das Erfahrung ist das A und O, auch gerade so in kniffligen Situationen, wenn Sie einen Tumor operieren und kommen in einen Bereich, sagen wir mal, an ein großes Gefäß, wo Sie vorher so nicht mit gerechnet haben, dann müssen Sie schon den einen oder anderen Pfeil im Köcher haben, wie man sagt, um da die Lösung dann auch zu finden. Und das ist natürlich eine Erfahrungssache. Das kriegen Sie nicht, das können Sie nicht im Labor erlernen, aber das ist eine Erfahrungssache. Sie operieren ja als junger Chirurg mit Ihrem Oberarzt, dann operieren Sie auch mit dem Chef dann und das ist ja so die klassische Schule. Wir reden ja auch immer noch von dem mein alter Chef eben, wird immer mein Chef bleiben, weil es dieses Schüler-Lehrer-Verhältnis gibt. Es ist völlig egal, ob man hinterher dann sagt, in der Technik habe ich den bei weitem überholt. Es bleibt immer ein Schüler-Lehrer-Verhältnis.
Ja. Sie haben vorhin diese Videospielgeneration angesprochen, ganz, ganz interessantes Thema. Wie wichtig ist es für einen Arzt auch, ein gewisses technisches Verständnis zu haben, wenn er so operiert?
Also es sollte immer so sein, dass ob man offen oder minimal invasiv operiert, dass man seine Geräte kennt, dass man weiß, wie funktionieren meine Instrumente, wenn irgendwas mal nicht funktioniert. Wir arbeiten ja auch mit Hochfrequenzstrom, wir arbeiten mit Ultraschallscheren. Wenn da mal was nicht funktioniert, dass man nicht da steht und sagt, ja, was machen wir denn jetzt? Sondern dass man weiß, so guck doch mal nach dem Kabel oder schau mal, ich glaube, da ist was nicht richtig eingesteckt. So, das sind ja vorher diese Check-ups, die man macht, bevor man überhaupt anfängt zu operieren. Trotzdem kann es mal in der Operation sein, dass ein Gerät ausfällt. Und dann muss man natürlich dann auch wissen, was tut man dann? Also man sollte seine Geräte schon kennen. Das ist wie der Kranführer, wie der Baggerführer seine Maschinen kennt. So sollte man seine Sachen auch kennen.
Jetzt haben wir die ganze Zeit von Ärzten gesprochen. Ich kann mir vorstellen, auch das Pflegepersonal beziehungsweise das OP-Personal, die OP-Schwester, wie auch immer, die muss ja in dieser Art der Operation auch gesondert geschult sein, oder?
Ja, das ist schon von Vorteil. Deshalb ist es klassisch so, dass man eigentlich diese Teams bildet, die für eine gewisse Zeit stabil sind, bevor dann wieder, sagen wir mal, zwei neue Schwestern aus der ganzen Mannschaft wieder jetzt zu mir in meine Abteilung rotieren, die dann eine Zeit lang mit mir operieren. Das ist dann zweimal, am Anfang muss man ein bisschen mehr erzählen, ein bisschen mehr erklären, aber es ist sehr gut standardisiert. Also hier im Haus ist das wirklich super standardisiert. Wir arbeiten ja nicht nur mit OP-Schwestern, sondern wir bilden ja im Konzern auch selber OP-technische Assistenten aus. Das heißt also, die durchlaufen nicht die klassische Krankenpflegeausbildung, sondern sind im OP und bekommen ihre Ausbildung mit dem entsprechenden Zertifikat. Und auch die haben wir im OP und lernen die an. Und dann merkt man eben gleich, dass die auch technisch affin sind. Das ist bei den OP-Schwestern so. Viele Tipps kommen ja auch von den OP-Schwestern. Also wenn man eine neue Technik einführt und man überlegt sich, wie man das am besten angeht und man bespricht das vorher sozusagen im Trockenen und sagt, wir würden ganz gerne das so und so machen, dass sie sagen, ja, aber warum nehmen Sie nicht die und die Instrumente dazu? Das ist doch viel besser, weil dann könnten wir das so und so machen. Also das ist ein Geben und Nehmen und das lebt natürlich auch davon, dass eine gewisse Begeisterung für das Fach da ist. Ja, also ich bezeichne das auch immer, oder mir ist es immer ganz wichtig, das als Teamleistung zu bezeichnen. Das ist ja nicht der eine, der da steht und operiert. Natürlich in gewisser Weise ja, aber wenn das Team rundherum nicht funktioniert, wie zum Beispiel der Kameramann, der immer an die Decke guckt und einem das Bild nicht gut einstellt, die OP-Schwester, die immer 3-4 Minuten oder Sekunden zu spät ist mit dem Instrument, was man jetzt gerade braucht oder so, dann funktioniert das Team nicht. Aber wenn das Team sich einig ist und gut miteinander eingespielt ist, dann ist das ein permanenter Fluss in der Operation und dann läuft es auch gut.
Gerade in der Chirurgie ist es ja auch wichtig, dass man ein gewisses Qualitätsmanagement hat. Kann man vorstellen, das wird hier gerade in dieser minimalinvasiven Chirurgie auch sehr groß geschrieben, oder?
Ja, das wird groß geschrieben. In der Tat, wir lassen uns von externen Monitoren, wir bringen unsere Daten auch ein in Qualitätssicherungsstudien der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. Ich selber bin von der Deutschen Krebsgesellschaft als Darmoperateur, also sogenannter Senior-Darmoperateur. Ich habe dann auch darum gebeten, dass man das Senior vielleicht rausnimmt, aber das haben sie nicht getan. Als Senior-Darmoperateur ausgerufen worden, immer für 5 Jahre. Dann muss man die Zahlen wieder nachweisen, wie viele Patienten man in der Zeit operiert hat. Also wir schauen schon, dass wir die Qualität möglichst hochhalten. Natürlich auch gerade im Konzern, in der KSUB-weit, gleichen wir uns untereinander ab mit den anderen Chirurgen. Also das ist uns wichtig auch. Und Sie können gar nicht mehr anders. Sie müssen gute Qualität abliefern.
Stichwort Technik. Ich kann mir vorstellen, da hat sich in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten extrem viel getan. Wo wird da die Reise hingehen? Ist das schon irgendwo absehbar?
Also ich glaube, in den Instrumenten werden wir uns jetzt nicht mehr in großen Schritten verbessern. Also es wird vielleicht nochmal einen anderen Stahl geben, dass man die 3 mm Instrumente etwas länger bauen kann, weil die Leute ja nicht nur immer älter, sondern auch immer noch dicker werden. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Und da stößt die Industrie gerade an Grenzen, was wie gesagt diesen Stahl angeht. Damit, denn die Instrumente dürfen ja jetzt nicht wie so eine Peitsche dann nach oben schlagen. Das heißt, die müssen starr sein, dürfen nicht zu flexibel sein, aber müssen flexibel genug sein, damit man auch mit ihnen gut arbeiten kann. Was die Kameratechnik angeht, wie gesagt, da sind wir gerade dabei und haben jetzt 4K getestet und die Reise wird wohl dahin gehen und weiß nicht, ob da noch was Neues kommt. Also 3D, 4K, dazwischen muss man sich jetzt entscheiden. Ja, und ansonsten ist es eben so, dass es ist natürlich immer sehr kostenintensiv. Wenn Sie sich vorstellen, es gibt bestimmte Robotersysteme, die meiner Meinung nach natürlich ihre Bedeutung haben, aber oft auch eher so, sagen wir mal, dass es so einen Effekt haben, dass das Krankenhaus sich damit brüstet, es hat so einen Roboter. Aber die liegen dann bei 1,5 Millionen aufwärts. Diese Investitionen müssen sie natürlich auch erstmal schultern. Und dann muss man schauen, hat man die Indikation für ein solches System. Aber prinzipiell ist es einfach so, dass man in diese Technik investiert, dann hat man aber auch erstmal ein paar Jahre Ruhe. Also man sollte dann auch in wirklich gute Technik investieren, sprich Bildschirme, Kamerasystem, all das, damit man dann die nächsten Jahre auch Ruhe hat und nicht immer permanent nachbessern muss.
Sie haben die Robotertechnik angesprochen. Können Sie sich vorstellen, dass die Technologie irgendwann mal Ärzte überflüssig macht?
Nein, das wird nicht passieren. Da kommt dann die berühmte Erfahrung dazu. Roboter lernen ja zwar auch es gibt ja diese selbstlernenden Roboter, eine gewisse Erfahrung, aber das wird, glaube ich, nicht funktionieren, dass wir irgendwann wirklich da so Science-Fiction-mäßig in 30, 40 Jahren da stehen und sich irgendwie 4 Stahlkolosse überein beugen und miteinander in einer Sprache murmeln, die wir nicht verstehen und die dann unsere Patienten operieren. Das glaube ich nicht.
Dann sehen wir mal, was die Zukunft bringt. Das war es auch schon wieder, der Medizintalk für heute Abend. Wir haben über die minimalinvasive Chirurgie gesprochen. Mein Gast ist der Chefarzt der Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie an der Kreisklinik Bad Reichenhall gewesen, Dr. Thomas Langwieler. Herzlichen Dank. Wie immer gibt's auch diese Sendung zum Nachhören und zwar auf der Homepage der Kliniken Südostbayern AG. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie's gut.